Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Carsten Mumm. Tja, und was dürfte derzeit wohl interessanter sein als der Ausblick für Anleger auf das Jahr 2026? Richtig, gar nichts. Deshalb steht genau das heute im Vordergrund. Der Ausblick auf die Aktienmärkte, auf Anleihen und alternative Assets. Wir gucken selbstverständlich auch auf die Politik und die Wirtschaft, sprechen über die Geldpolitik und spüren dem Sentiment der Investoren nach. Das Gespräch mit dem Chefvolkswirt von Donner und Reuschel haben wir Mitte November aufgezeichnet. Die Folge wird leider übrigens vorläufig die letzte von Focus Money Talks sein. Mein Fokus wird künftig auf dem Podcast Next Level liegen. Es geht um Karriere und finanzielle Bildung. Er richtet sich an Frauen, doch auch Männer sind herzlich willkommen. Hört gerne einmal rein, wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass du da bist, zu sprechen mit mir für Focus Money Talks über die Märkte, jetzt vor Weihnachten, ganz wichtig, also Weihnachten haben wir noch nicht, aber jetzt immer noch irgendwie Jahresendrallye gegebenenfalls im Blick oder auch nicht. Genau, darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Vielen Dank, ich freue mich mal wieder da zu sein.
Carsten, der goldene Herbst, draußen sehen wir ihn heute insbesondere, aber an den Börsen war so ein bisschen Unruhe drin. Also wir hatten den Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder aufgeflackert ist, der hat sich wieder gelegt. Man hat sich da irgendwie geeinigt, zumindest irgendwie wurde es verschoben. Naja, das Zittern war wieder da, es wackelte, die Tech-Werte sind eingebrochen. Wir sind inzwischen aber auch schon wieder hochgegangen. Die Frage ist, müssen wir uns jetzt nochmal warm anziehen zum Schluss oder ist Jahresendrallye noch möglich?
Ja, der Rücksetzer, den wir jetzt gerade gesehen haben, der ist so geendet wie eigentlich fast jeder Rücksetzer in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen. Also ein kleines Stück abwärts, aber dann relativ schnell wieder nach oben und wir sehen neue All-Time-Highs. Das zeugt in meinen Augen davon, dass wir nach wie vor eine ganz gesunde Marktentwicklung haben. Was ich selber persönlich feststelle, ist einfach, also das kann man anhand verschiedener Indikatoren messen, aber auch ganz subjektiv in Gesprächen, es sind alle noch relativ skeptisch oder immer noch eigentlich relativ skeptisch, weil wir natürlich allenthalben All-Time-Highs haben, weil wir hohe Bewertungen haben an den Aktienmärkten. Und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, die dafür sorgen, dass man eben nicht einfach voll investiert ist und dass wir keine überbordende Euphorie haben. Und damit haben wir ein gesundes Marktumfeld. Also in meinen Augen spricht nichts dagegen, dass wir zumindest eine ganz robuste Entwicklung in Richtung Jahresende noch sehen.
Genau, gerade hatten wir ja nochmal eine Zündung bekommen, irgendwie der Shutdown in den USA ist beigelegt worden. Was auch immer da am Ende dann rauskommt, im Februar darf ja dann nochmal irgendwie darüber abgestimmt werden, aber vorläufig zumindest irgendwie bis Weihnachten sollte es von der Seite keinen Gegenwind mehr geben.
Ja, das denke ich auch, also zumindest nicht akut, wobei man natürlich sagen muss, du hast es eben angesprochen, diese Regelung zum Shutdown ist ja nur eine vorübergehende Regelung, also es könnte uns am Anfang des nächsten Jahres dann wieder ins Haus stehen, je nachdem, wie sich jetzt Demokraten und Republikaner über diese Erleichterung für die Krankenversicherung von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern einigen. Also das ist im Grunde genommen nur ein Stück weit aufgeschoben und eine ähnliche Konstellation haben wir ja mit dem Punkt, den du eben auch schon ansprachst, nämlich mit diesem, ich nenne es immer Handshake-Deal zwischen Xi Jinping und Donald Trump, der ja auch keine endgültige Regelung ist, sondern man hat die Zölle nur gesenkt, man hat die Exportkontrollen von chinesischer Seite für seltene Erden nur verschoben um ein Jahr. Das Thema ist also nicht für immer ad acta gelegt und gelöst. Das wird es wahrscheinlich auch nie werden. Insofern bleiben auf jeden Fall diese Unsicherheitsfaktoren.
Wo würdest du denn das größte Risiko sehen? Also wenn wir auf den US-Markt gucken zum Beispiel oder auf die Wirtschaft gucken, da ist ja schon einiges im Argen und man kann so ein bisschen, ja, es ist manchmal so ein bisschen aus der Balance geraten. Was könnte von Seiten der amerikanischen Wirtschaft kommen?
Ja, ich glaube, das größte Risiko ist tatsächlich, dass wir eine stärkere Wachstumsabkühlung sehen, auf der einen Seite, und dass wir gleichzeitig aber einen permanent hohen Preisdruck erkennen. Das ist von der Tendenz her erkennbar. Also die amerikanische Wirtschaft kühlt sich ab, das ist Fakt. Mein Basisszenario ist, dass wir keine Rezession erleben. Jetzt müssen wir ehrlicherweise sagen, 5 oder 6 Wochen Shutdown werden schon dafür sorgen, dass ein Wachstum jetzt in diesem Jahr und im 4. Quartal deutlich geringer ausfällt, als wir das noch vor einigen Monaten gedacht haben. Das wird aber zum Teil nachgeholt. Die entlassenen Staatsbediensteten werden ja wieder eingestellt, zum großen Teil zumindest. Die ausgefallenen Gehälter werden nachgezahlt. Also da gibt es einen Nachholeffekt. Aber sicherlich ist in meinen Augen das Kernproblem, das Kernrisiko, abgesehen von dieser Basisannahme, nur moderate Abkühlung. Das Kernrisiko ist, dass wir in eine Rezession geleiten könnten. Das ist vielleicht ein schmaler Grat, auf dem man da wandert, weil wir eben auch sehen, dass politische Entwicklungen nach wie vor verunsichern und gleichzeitig eine hohe Inflation haben. Und das wäre dann ein Stagflationsszenario.
Genau, da muss die FED das wieder richten. Die hat ja das ganze Jahr über sich da relativ verhalten gezeigt. Einmal wurde geändert, das war im September, jetzt wurde nochmal geändert, das war Ende Oktober. Jeweils die Zinsen um 0,25 oder neben 25 Basispunkte irgendwie gesenkt. Was erwartest du? Wie ist der Druck auf die FED? Ich meine jetzt nicht den politischen Druck irgendwie von Donald Trump, der sowieso immer den Druck ausübt, sondern letztlich irgendwie gemessen an den Fundamentaldaten. Was müsste die FED deiner Ansicht nach tun und was denkst du wird kommen?
Ja, also der politische Druck, um ganz kurz doch nochmal drauf einzugehen, der ist natürlich da, der wird weiter bleiben. In meinen Augen hat sich der aber auch verschoben, ganz entscheidend seit Mitte September. Es ist nämlich nicht mehr nur der verbale Druck von Seiten Donald Trumps, sondern es gibt ja einen direkten Trump-Entsandten mittlerweile im Entscheidungsgremium, im FOMC, das ist der Stephen Miron. Und man kann jetzt schon sehen an den letzten beiden Zinsentscheiden, die du angesprochen hast, wo die Zinsen um jeweils 25 Basispunkte gesenkt wurden, dass es ein Mitglied in diesem Gremium gab, das für 50 Basispunkte plädiert hat. Und das war eben dieser Stephen Miron. Also das heißt, wir haben mittlerweile tatsächlich eine sehr, sehr harte, kann man sagen, Intervention schon in Richtung Geldpolitik. Das ist das eine. Rein fundamental ist die FED natürlich in einem Szenario mit schwächerem Wachstum und mit tendenziell einer Inflation, die über dem Zielniveau, deutlich über dem Zielniveau von 2% liegt, in der Klemme ein Stück weit gefangen. Also sie wird sich dann entscheiden müssen, ob sie sich für das eine Ziel entscheidet, zu hohe Inflation, dann müssten die Zinsen oben bleiben, oder das andere Ziel eher forciert, ein schwacher Arbeitsmarkt, dann müssten die Zinsen sinken. Ich denke, das wird so einen Mittelweg geben. Perspektive ist in meinen Augen, dass wir bis Ende 26, ausgehend von heute, 2 bis 3 weitere Leitzinssenkungen sehen können.
Jeweils um 25 Basispunkte, ja, genau. So ungefähr. Das Thema ist ja letztlich, wenn man die Inflation anguckt, dann muss man ja mal fragen, woher kommt die denn eigentlich? Also es wurde ja immer gesagt, irgendwie das kommt aus den Zöllen, aber letztlich sind diese Preissteigerungen ja noch, also über lange Zeit eigentlich gar nicht da gewesen. Die Lager waren relativ voll in den USA und Zölle hin oder her, das hat sich eigentlich da noch gar nicht ausgewirkt. Das heißt, bedeutet das dann letztlich irgendwie, wenn es passiert, kommt eben diese Zollinflation noch oben drauf?
Ja, es kommt drauf an. Tatsächlich ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass im 1. Quartal viele Unternehmen Lieferungen perspektivisch vorgezogen haben oder Bestellungen vorgezogen haben im Angesicht der drohenden Zölle. Also du hast es angesprochen, die Lager waren voll. Das hat man jetzt zum großen Teil sicherlich abgearbeitet. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann gibt es 2 Möglichkeiten mit diesen zweifellos steigenden Inputkosten umzugehen. Also wenn Dinge, die aus dem Ausland nach Amerika importiert werden, mit einem Zoll belegt werden, dann werden sie teurer im Einkauf. Das ist ja ein bisschen anders, als Donald Trump das darstellt. Das zahlt ja nicht das Lieferland, vielleicht in Form von sinkenden Absätzen. Aber de facto erstmal zahlt es der amerikanische Importeur. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die Produzenten in den USA die teureren Einkaufspreise umschlagen können auf die Verkaufspreise, dann zahlt es am Ende der Endverbraucher. Wenn aber die wirtschaftliche Entwicklung so ist, dass die Abkühlung etwas stärker ausfällt, dass der Arbeitsmarkt vielleicht deutlich schwächer geht, dann Unternehmen wegen sinkender Nachfrage nicht in der Lage sind, diese höheren Einkaufspreise auf die Endverbraucherpreise umzuschlagen, dann geht es zulasten der Marge. Meine Perspektive ist, dass wir wahrscheinlich beides sehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dadurch auch Gewinnentwicklungen belastet werden und auf der anderen Seite aber auch ein Preisdruck höher bleibt.
Bisher, was die Quartalsaison jedenfalls zeigt, ist die Gewinnentwicklung hervorragend, deutlich besser, als man das erwartet hat. Große Zufriedenheit bei allen Anlegern, keinerlei Skepsis diesbezüglich, aber zumindest für 2026 dürfte sich das ein Stückchen ändern, wenn ich das richtig interpretiere, irgendwie, was du gerade gesagt hast.
Ja, also zumindest, glaube ich, muss man als Anlegerinnen und Anleger ganz genau im Detail schauen, welches Unternehmen in der Lage ist, mit diesem Umfeld umzugehen. Also wie ich das eben gerade skizziert habe, Handelskonflikte wirken negativ auf Volkswirtschaften, haben einen preissteigernden Effekt. Damit werden aber einige Unternehmen besser umgehen können und andere ein Stück weit schlechter. Da muss man, glaube ich, sehr stark im Detail gucken. Was die Gewinnentwicklung angeht, muss man aber sagen, bei aller gefühlter Skepsis, die vorherrscht. Also nochmal, ich habe nicht das Gefühl, dass breite Anlegerschichten überwiegend euphorisch sind und überspitzt gesagt gar kein Risiko mehr sehen, sondern nur noch steigende Kurse. Im Gegenteil, ich diskutiere sehr viel über genau diese Punkte, über die wir gerade sprechen. Das heißt, ich fühle schon eine ganz gesunde Skepsis in vielen Anlegerschichten. Aber bisher ist es eigentlich so, dass die Gewinnentwicklung der Unternehmen und jetzt gerade eben auch die Berichtssaison, die zu Ende geht in den USA, immer wieder eigentlich für positive Überraschungen gesorgt hat. Wenngleich man sagen muss, also der überwiegende Teil der Unternehmen hat die hohen Erwartungen nochmal übertroffen. Wenngleich man sagen muss, wenn wir die Gewinne insgesamt anschauen in den USA, das geht natürlich zum sehr großen Teil auch auf die großen 7 Technologieunternehmen zurück. Wir haben nach wie vor eine sehr, sehr hohe Marktkonzentration.
Genau, und die stehen im Mittelpunkt irgendwie des Interesses, aber eben auch im Mittelpunkt der Diskussion. Sind die zu hoch bewertet? Aber nach wie vor, du hattest es gesagt, sind die eben die Treiber auch an der Börse und auch fundamental stehen sie gut da. Wie stehst du dazu, wenn du dich in diese Diskussion einmengst und ich weiß, du wirst gefragt, laufen wir auf eine Blase zu? Ist das alles gerechtfertigt? Ist das fundamental unterfüttert? Und ich möchte gar nicht mit den 2000ern beginnen, um zu sagen, irgendwie, was ist da vergleichbar? Das ist es offensichtlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wo würdest du es einordnen?
Das stimmt. Also ich sehe keine klassische Kursblase, wie wir sie immer mal wieder erkennen können oder wie sie auch Ende der 2000er der Fall war. Der Hintergrund ist der, dass wir einen ganz wesentlichen Aspekt beachten müssen, die großen Investitionen in KI, in Datencenter, in Energieinfrastruktur oder Energieversorgung, in Chips letzten Endes, alles, was da stattfindet, geht ja vor allen Dingen eben auch von diesen großen Technologieunternehmen in den USA aus, die alle hochprofitabel sind. Also alle verdienen sehr, sehr viel Geld. Ein Großteil dieser Investitionen wird quasi aus dem laufenden Cashflow gezahlt. Es ist nicht so, dass diese Unternehmen sich über Hals über Kopf verschulden müssen und wir dahingehend vielleicht in eine Blase laufen. Das ist einmal der eine Punkt. Also es ist das sind gut fundierte, gut abgesicherte Investitionen. Was man sicherlich sagen muss oder was man hinterfragen kann, ist, ob diese enorm wahnsinnigen Investitionen, die da getätigt werden, am Ende alle bei allen Unternehmen in ausreichend gewinnträchtige Geschäftsprozesse entwickelt werden können. Also ob zukünftige Gewinne diese hohen Investitionen mal wieder refinanzieren. Und das stelle ich in Frage. Da glaube ich, das wird nicht bei allen Unternehmen der Fall sein. Das ist im Moment so ein Wettlauf um den ersten, zweiten und dritten Platz. Das werden vielleicht am Ende die Unternehmen sein, die wirklich auch sehr hohe Gewinne durch diese Investitionen erzielen können. Das wird aber dann auch einige Unternehmen geben, die nicht in der Lage dazu sind, also wo höherer Abschreibungsbedarf entsteht. Welche Unternehmen am Ende auf den ersten Plätzen sind, kann man, glaube ich, heute noch nicht
erzählen. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Dachte, ja. Oh, endlich kann mir das jemand beantworten, du bist das. Wie lange wird es dauern, bis sich da die Spreu vom Weizen trennt?
Also ich kann mir vorstellen, dass wir schon im nächsten Jahr, in 2026, da einiges an Unterschieden erkennen können. Wir sehen jetzt schon in Teilen, dass einige Unternehmen in Anführungsstrichen nicht mehr ganz so dynamisch mithalten können oder dann doch eben auf Fremdkapital zurückgreifen müssen. Wir sehen Kooperationen teilweise zwischen diesen großen Tech-Unternehmen auch, die einfach Kräfte bündeln müssen offensichtlich, weil sie es vielleicht auch allein nicht mehr stemmen können. Ich denke, dass wir da schon im Laufe des nächsten Jahres perspektivisch in den nächsten 12 Monaten einiges an Klarheit kriegen.
Du sprichst was an, was hier unter Umsatzzirkel diskutiert worden ist, wo viele dann sagten, Moment mal, die machen ja gar nicht so viel Umsatz, weil letztlich füttern die sich ja nur gegenseitig. Es gibt ja die Gegenmeinung dazu, die hattest du jetzt gerade erwähnt, irgendwie je mehr Kooperation man schließt, umso besser für das eigene Geschäft, weil nur gebündelt kann man eben in diesem Business früher oder später realisieren, was ist richtig.
Ja, ich glaube, es macht Sinn, Kräfte zu bündeln, für einige Adressen zumindest. Vielleicht schafft es das ein oder andere Unternehmen tatsächlich auch diese Investitionen und diesen Pfad in Richtung gewinnträchtiger Geschäftsprozesse selber zu stemmen. Aber ich gebe dir recht, und auch das ist ein Punkt, über den wir ganz, ganz viel diskutieren. Natürlich entstehen da ganz verzweigte Verflechtungen, wo man ganz genau schauen muss, dass man den Überblick noch behält. Die Gefahr, die da drin steckt, ist natürlich die, dass ein Posten sozusagen aus diesem Geflecht mal ausfällt, vielleicht deutlich schlechtere Gewinnentwicklungen zu verzeichnen hat, dann seine Verpflichtungen nicht mehr einhalten kann und damit andere sozusagen mit runtergezogen werden. So eine Art, ja, das kann man vielleicht vergleichen mit Finanzkrisen, die wir in der Vergangenheit mal gesehen haben, wobei man auch ganz klar sagen muss, wir sprechen hier über den Technologiesektor und nicht über den Finanzsektor. Der Finanzsektor ist natürlich sehr, sehr viel anfälliger, noch sehr, sehr viel sensibler. Ich glaube, das könnte dann am Ende in der Korrektur zu hoher Gewinnerwartungen für die Zukunft enden, vielleicht in einer gewissen Bewertungskorrektur. Alle diese Unternehmen sind sehr hoch bewertet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sowas dann tatsächlich in einen längerfristigen Abwärtstrend mündet.
Wie lange wird das dauern, denkst du, bis die KI, künstliche Intelligenz, sich bei den ganz, in Anführungszeichen, normalen Unternehmen niederschlägt und man sieht, irgendwie jetzt ist sie da angekommen. Das bedeutet nicht, dass nicht jeder irgendwie ChatGPT schon mal aufgerufen hätte, aber bis sie eben tatsächlich in diese gesamte in den gesamten Geschäftsablauf integriert ist.
Ich glaube, der Prozess ist im Gange. Wir sehen das bei uns selber, also Analystentätigkeiten, da nutzt man mittlerweile natürlich auch die Möglichkeiten, die eine künstliche Intelligenz einem bringt. Das ist in anderen Bereichen auch so, wo es um Recherche geht, beispielsweise um Texte, um vielleicht Präsentationen. Also dieser Prozess, der findet statt. Vielleicht noch nicht in allen Unternehmen, wobei mein Blick generell darauf ist, wenn es heute Unternehmen gibt, die sagen, dieses Thema künstliche Intelligenz brauche ich nicht, das ist nichts für mich, dann ist das fahrlässig. Ich bin der Meinung, in jeder Branche und eigentlich auch jedes Unternehmen muss sich heute hinstellen und schauen, was kann mir künstliche Intelligenz bieten an Vorteilen. Am Ende wird es nämlich so sein, dass wahrscheinlich nicht künstliche Intelligenz Firmen obsolet macht oder Arbeitsplätze obsolet macht, sondern das ist der berühmte Spruch, aber ich glaube, da ist viel dran. Die Menschen, die künstliche Intelligenz für sich nutzen, um produktiver zu werden, die werden dann vorne sein. Also die werden vielleicht an einem vorbeiziehen.
Mit anderen Worten, auf Unternehmen bezogen, diejenigen Unternehmen, die das früh implementieren in ihre Geschäftsabläufe, die werden das auch.
Das glaube ich mit Sicherheit, oder die sich zumindest sehr früh Gedanken machen über diesen Aspekt. Und zu deiner Frage zurückkommt, wann wird dieses Thema durch sein? Ich schätze, das zieht sich über 10 Jahre. Das ist einfach ein immerwährender Prozess. Da werden Dinge sein, die sind relativ naheliegend. Wir alle nutzen ja schon seit langem künstliche Intelligenz in Form von Navi-Systemen oder Ähnlichem. Bis es aber tatsächlich bei Maschinenbauern, Anlagenbauern, Fahrzeugbauern, also in der Chemieindustrie, auch in der klassischen Industrie, in klassischen Dienstleistungen angekommen ist, endgültig, das wird sich sicherlich über einige Jahre hinziehen. Das ist ein fortlaufender Prozess.
Du sagtest, keiner weiß genau, ob sich die Investitionen in der Höhe auszahlen, wer davon am Ende dann realisiert oder wer das eben nicht tut. Die Frage ist derzeit, wir sehen eine sehr hohe Verschuldung auf der staatlichen Seite. Wir sehen Investitionen irgendwie im Technologiebereich. Wir sehen mangelnde Investitionen in vielen anderen Bereichen, irgendwie, also die dann nachziehen müssen. Wie passt dieses Gebilde zusammen und sind wir nicht alle zu hoch verschuldet? Ich meine jetzt nicht unbedingt die Unternehmen.
Ja, bei den Unternehmen hat es sich ja tatsächlich relativiert. Die Unternehmen sind im Mittel deutlich weniger verschuldet, als das vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Man kann vielleicht sagen, dass sich ein Teil der Verschuldung sozusagen umgelagert hat auf die staatliche Ebene. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Staaten vor allen Dingen in der Corona-Krise massiv geholfen haben, massiv unterstützt haben, sich selber verschuldet haben, um eben größeren Ungemach im Unternehmenssektor zu vermeiden. Das hat man ja auch erfolgreich geschafft. Insofern, wenn wir auf kritisch auf Verschuldung schauen, dann schaue ich aus übergeordneter volkswirtschaftlicher Sicht vor allen Dingen auf die Staatenebene. Und da ist es zweifellos so, dass wir zu hohe Schuldenniveaus teilweise schon haben und trotzdem weiter stark steigende Staatsschulden sehen. Eigentlich weltweit, sogar in Deutschland, muss man sagen.
Genau, jetzt ganz neu.
Richtig.
Können wir gleich nochmal über das sprechen, was der Sachverständigenrat irgendwie der Bundesregierung gesagt hat. Aber du sagtest schon, es ist überall. Also wir sehen es in den USA sowieso. Darüber wurde eben sehr viel gesprochen. Wir hatten dieses Thema ganz extremst jetzt in Frankreich. Und wo wir es vor allem eben sehen, ist an den Anleihemärkten. Also man sieht, es bildet sich eben an den Kapitalmärkten ab. Es bleibt eben nicht so, von wegen, ja, da können wir immer weitermachen, mit irgendeinem Wachstum wird sich das dann am Ende dann schon ausgehen. Das geht sich offensichtlich so nicht aus.
Das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, die Kapitalmärkte spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja durchaus auch schon mal gesehen. Kapitalmärkte reagieren sensibel auf, ich nenne es mal, zu unsolide Haushaltsführung von Regierungen oder von Staaten. Großbritannien unter Liz Truss ist ein Beispiel. Wenn die Idee ist, die Steuern zu senken, die Ausgaben zu erhöhen, dann können Kapitalmärkte schon mal verschnupft reagieren. In dem Sinne, dass Anleihen verkauft werden, Zinsen steigen und das Pfund abgewertet ist. Die Notenbank musste intervenieren und die Zeiten der Regierung waren relativ schnell vorüber. Das ist, glaube ich, ein Korrekturmechanismus von Marktseite, der ganz wichtig ist und auch wichtig bleiben wird. Was dann die Möglichkeit der Regierung ist, und auch das merken wir zunehmend in meinen Augen, ist, das ist so ein natürlicher Reflex, wenn Staatsschulden stark steigen, parallel die Zinsen stark steigen, was in den letzten 2-3 Jahren der Fall war, dann haben Regierungen weniger Finanzierungsspielräume, also können weniger Geld ausgeben. Und dann gibt es einen natürlichen Reflex, auf die Geldpolitik zu schauen, und zwar auf die Unabhängigkeit der Geldpolitik und diese zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist das, was zurzeit stattfindet. Das ist aus rein volkswirtschaftlicher, ordnungspolitischer Sicht höchstgradig kritisch, weil klar ist, je weniger unabhängig eine Geldpolitik ist, umso höher wird tendenziell eine Inflation ausfallen.
Genau, das Top-Rating ist weg, also in den USA, in Frankreich auch. Mhm. In Deutschland noch nicht. Mhm. Der Sachverständigenrat hat jetzt das Jahresgutachten vorgelegt und es liest sich ein bisschen ähnlich zu dem, was von Seiten der Banken auch schon gesagt worden ist oder von Seiten der Wirtschaftsinstitute. Wir sind das dritte Jahr in Folge in der Rezession, also letztlich Stagnation, muss man sagen. Mhm. Rezession wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu tief gegriffen, aber lass es Stagnation sein. Auch für nächstes Jahr sieht es nicht besonders gut aus, also sehr, sehr schwach. Und selbst wenn man noch diese Investitionsprogramme hinzunimmt, dann muss man sehr den Unterschied machen, ob tatsächlich nachhaltig investiert wird oder ob nicht vielleicht doch das ein oder andere, wie eben sehr kritisiert wird, jetzt in den Konsum fließt. Mhm. Was bedeutet das für Deutschland? Kurzfristig.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hui und später dann das große Jammern.
Ja, das kann dabei rauskommen. Also das IFO-Institut spricht ja ganz offen von einem Verschiebebahnhof, der stattfindet. Das heißt also eigentlich im Kernhaushalt geplante Investitionen werden offensichtlich und nachweislich, das kann man wirklich eins zu eins nachrechnen.
Herr Fuß ärgert sich schon, dass er das empfohlen hat, oder?
Ja, ein bisschen. Ich habe vor kurzem ihn mal in einem Interview gehört und er sagt, nein, er ärgert sich nicht, das war richtig. Aber die Umsetzung, da muss man jetzt halt den Finger in die Wunde legen, wenn die Umsetzung nicht funktioniert. Und quasi dieser Staatskonsum, der seit Jahren steigt, weiter ausgebaut wird und Investitionen nicht in dem Ausmaß, wie man das vermuten könnte, bei 500 Milliarden, die zur Verfügung stehen, nach oben laufen. Das ist in meinen Augen eine Gefahr, dass die Reformbemühungen zurückgestellt werden und dass man einfach sagt, jetzt ist Geld da, jetzt können wir investieren in Infrastruktur, in Verteidigungsfähigkeit und da sind ja auch Bedarfe zweifellos, dass diese Effekte aber zu gering ausfallen und man parallel wichtige weitere Strukturreformschritte links liegen lässt. Und das sind die Themen, über die wir seit Monaten und Jahren diskutieren. Zu hohe Kostenbelastungen für Unternehmen in Deutschland durch Lohnnebenkosten, Energiekosten. Bürokratie ist auch ein Kostenfaktor, den zähle ich dazu. Zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangel, ich sage mal fehlende Zuversicht, ja, fehlende positive Zukunftsorientierung.
Das würde ja gar nichts kosten, ne? Zuversicht, das könnten wir eigentlich für umsonst haben. Man
Absolut.
Muss nur tatsächlich sich hinstehen mit einer gewissen Haltung und sagen, wir möchten das.
Und auf der anderen Seite kann man da eben auch nicht einfach einen Hebel umlegen. Das ist so ähnlich wie, ich bin traurig, du sagst zu mir, jetzt sei doch mal fröhlich. Das funktioniert
ja, gut,
halt nicht auf Ansage.
Überzeugende Politik wäre schon mal ein Punkt, oder?
Absolut. Und das fehlt auch. Und, ja. Und das ist genau der Punkt. Die Gefahr ist eben, dass man sich ein Stück weit ausruht jetzt auf dem Geld und notwendige Strukturreformen vernachlässigt.
Der DAX bildet das ja so nicht ab. Ich meine, keine Ahnung, heute habe ich nicht geguckt, aber so ungefähr 20% im Plus seit Jahresanfang, trotz zwischenzeitlichen Korrekturen. Also das sieht jetzt nicht so danach aus, aber vielleicht sieht der DAX auch nicht so nach Deutschland aus, oder?
Ja, das ist ein Punkt natürlich. Also viele DAX-Unternehmen sind global, weltweit unterwegs, wobei da die Bedingungen ja auch nicht unbedingt einfach sind. Aber das relativiert natürlich die Standortschwächen ein Stück weit. Das ist der eine Aspekt. Ich glaube, wenn wir eine Jahresbilanz ziehen für den DAX, dann spielen andere Dinge noch eine Rolle. Wir haben die Situation gehabt, dass wir am Jahresanfang, da kann man alle europäischen Aktienmärkte nehmen, relativ günstig bewertet waren. Internationale Anleger, gerade auch US-amerikanische Anleger, haben einen Trump-Schock erfahren, in Anführungsstrichen, einen Unsicherheitsschock durch den Liberation Day, durch die Handelspolitik und andere politische Akzente, haben sich in der Welt umgeschaut, was es noch so für Anlageregionen gibt und haben dann festgestellt, upsa, da ist ja Europa mit einem Aktienmarkt, der relativ günstig bewertet ist. Das heißt, man hat hier investiert. Das hat im ersten Halbjahr deutsche und europäische Aktien weiter nach vorne geschoben im Vergleich zu amerikanischen Aktien. Und der zweite Punkt, der dann sicherlich eingepreist wurde, waren 500 Milliarden Investitionspakete, die sich perspektivisch positiv auswirken. Und das hat zu dieser Outperformance im ersten Halbjahr geführt. Im zweiten Halbjahr oder eigentlich schon beginnend mit dem zweiten Quartal hat sich das ja relativiert. Da ist der DAX nicht mehr vorne wegmarschiert. Also er konnte den Vorsprung in Teilen halten. Aber diese Enttäuschung über die fehlende Dynamik, was Strukturreformen angeht, hat dann hier auch schon mal für einen kleinen Dämpfer gesorgt.
Und was wird kommen für 2026? Womit rechnet ihr?
Wir rechnen nicht überraschenderweise mit steigenden Aktienkursen. Das ist aus rein taktischen Gründen schon sinnvoll, weil Aktienmärkte in der Tendenz natürlich immer weiter steigen. Nein, aber ich glaube im Ernst, auch das fundamentale Umfeld spricht dafür, dass man weiterhin die Aktienseite auf der Agenda haben sollte. Was sind das für fundamentale Faktoren? Wir haben mittlerweile ein günstigeres Zinsniveau. Was die Leitzinsen angeht in der Eurozone, wir sind um rund die Hälfte gesunken. Ich gehe davon aus, dass wir von der EZB keine weitere Leitzinssenkung sehen, zumindest im Basisszenario. Also es wäre dann eine Notfallreaktion, wenn das Wachstum doch schwächer ausfällt oder der Dollar sich sehr viel stärker abschwächt gegenüber dem Euro. Aber wir haben ein günstigeres Zinsniveau, das zieht sich so langsam in die Wirtschaft rein. Wir haben eben die Perspektive, dass vor allen Dingen staatliche Aufträge im nächsten Jahr für ein Wachstum von rund 1% sorgen werden. Wir haben dann die Perspektive, oder ich sag mal die Hoffnung, dass sich möglicherweise doch noch einiges an Strukturreformen tut. Und ich glaube, wir haben auch einen ganz wichtigen, sehr fundamentalen Faktor zugrunde liegen. Wir haben das eben schon kurz angesprochen, stark steigende Staatsschulden, mehr oder weniger offensichtlich der Griff auf die Unabhängigkeit der Notenbanken. Und das führt insgesamt dazu, dass nominale verzinsliche Kapitalanlagen eher, naja, ein höheres Risiko haben. So möchte ich das ausdrücken. Und dass Anlegerinnen und Anleger versuchen, breiter zu diversifizieren, eher Real Assets mit reinzunehmen. Und da gehören eben auch Aktien dazu.
Du sagtest vorher schon, man müsse aber sehr genau unterscheiden bei den Unternehmen. Also im Zusammenhang mit der Zolldiskussion hatten wir das ganz kurz angesprochen. Es ist eben nicht so, dass alle gleichermaßen darunter leiden, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Zölle sind ja jetzt nichts irgendwie Positives für niemanden. Also, was bedeutet das? Und es gibt ja auch andere Faktoren auch. Wo siehst du bei irgendwelchen Branchensektoren irgendwie, wo siehst du dieses positive Momentum und wer wird stärker darunter leiden? Also welche sollte man dann als Anleger möglicherweise auch nicht so in Betracht ziehen?
Ja, ich glaube, man muss im Detail gucken. Es mag sicherlich auch Unternehmen geben, die profitieren können von Protektionismusregime, in das wir zweifellos abgerutscht sind. Wenn wir nach Amerika schauen, das können Unternehmen sein, die in Amerika produzieren und zwar Waren, die vielleicht überwiegend oder zum großen Teil importiert worden sind. Wenn weniger importiert wird, weil es teurer wird, dann können sie natürlich über substituierende Produktion einen Teil dieser fehlenden Importe sozusagen ersetzen. Also auch solche Entwicklungen mag es geben. Wir sehen in Amerika die Situation, dass Industrietitel, Maschinenbauer beispielsweise, Fahrzeugbauer, ganz gut dastehen vor dem Hintergrund, dass sich die konjunkturelle Entwicklung noch ganz ordentlich gestaltet und dass man in Amerika eben auch sich abschottet. Das ist genau dieser Effekt. Das mag da ein positiver Punkt sein. Ansonsten ist es weiterhin so, dass, und das gilt in meinen Augen global, dass Technologie gesetzt ist. Wir selber schauen durchaus auch mit gewisser Vorsicht auf die hohen Bewertungen der großen amerikanischen Tech-Titel. Wir sind auch nicht notwendigerweise in allen investiert. Aber wir gehen auch nicht so weit, dass wir sagen, das Segment ist zu teuer, das berücksichtigen wir nicht mehr. Und da muss man sich einfach nur überlegen, wenn wir heute beschließen würden, wir würden ohne die Produkte dieser großen amerikanischen Tech-Unternehmen versuchen, morgen zurechtzukommen, das wird halt schlecht funktionieren. Also die sind gesetzt, das sind teilweise Monopolisten, die fahren gute Gewinne ein. Das ist in meinen Augen ein Sektor, der gesetzt bleibt. Wenn wir dann auf Europa schauen und eben die Perspektive haben, dass wir im nächsten Jahr zunächst einmal aus staatlichen Impulsen heraus ein höheres Wachstum kriegen. Wenn dieser Zündfunke möglicherweise dafür sorgt, und es ist heute noch nicht absehbar, aber es könnte passieren, dass auch privatwirtschaftliche Investitionen Konsum anspringen, dann können hier auch klassische zyklische Sektoren, also wie Konsum beispielsweise, wie Anlagen, Maschinenbau durchaus sehr gut laufen.
Es wurde ja ganz lange gesagt, die Nebenwerte sind unterbewertet, die sind mit hohen Risiken behaftet und. Und die sollten schon längst zurückgekommen sein. Den einen oder anderen Wert, das kann ich schon sehen, aber so in der Breite finde ich das nicht. Hast du eine Idee, wann auch das Segment profitieren könnte wieder?
Ja, das liegt, ich glaube, man muss da entscheiden. In den USA liegt es daran, dass ein sehr, sehr starker Fokus eben auf die großen Technologietitel weiterhin stattgefunden hat, obwohl viele andere Titel auch ganz ordentliche Gewinne einfahren. Da muss vielleicht so dieser Punkt eintreten, wo Anleger in der Breite da ein bisschen skeptischer werden, was die zukünftigen Gewinnaussichten angeht, der großen Tech-Unternehmen, was deren Bewertungen angeht und dann vielleicht so ein bisschen eine Umfokussierung, eine Rotation stattfindet. Das ist eine Perspektive, die kann jederzeit starten in meinen Augen. Also das sollte man im Blick behalten. Ich glaube, in Europa haben wir hier ein Stück weit auch eine andere Situation, alleine schon deswegen, weil wir in Sachen Tech-Titeln relativ dünn aufgestellt sind und die wenigen Tech-Titel, die wir hier haben, im letzten Jahr zwar auch maßgeblich die Indizes getrieben haben, in diesem Jahr aber nicht mehr so nennenswert. Was hier eben eine Rolle spielt, ist, glaube ich, tatsächlich eher dieser Punkt auf die Zyklika. Und ein Aspekt, den man vielleicht mit im Blick haben sollte, der mich grundsätzlich auch oder der noch einen positiven Impuls geben könnte im nächsten Jahr, ist ein Aspekt, über den haben wir vor einem Jahr auch gesprochen, nämlich die Möglichkeit, dass die Kampfhandlungen in der Ukraine enden. In einer Art und Weise, die für die Ukraine und für Europa akzeptabel sind. Das sind zum Beispiel ein Einfrieren des aktuellen Status quo. Und dann wäre so diese große graue Glocke der Unsicherheit weg, die seit 3 Jahren über Europa liegt. Dann würde natürlich das Thema Wiederaufbau, engere Kooperation mit der Ukraine in den Fokus rücken. Und davon würden klassische Zykliker auch profitieren.
Aber das ist jetzt derzeit noch nicht ersichtlich.
Das ist zugegebenermaßen ein Punkt, den kann man auch ganz schlecht konkret planen. Also wenn ich jetzt die konkreten Jahresausblicke für das nächste Jahr 2026 hervorrufe, dann ist das ein Aspekt, den kategoriere ich unter der Überschrift Chance ein. Chance, dass es besser laufen könnte. Aber man darf die auf der anderen Seite eben auch nicht völlig zur Seite schieben.
Mhm. Lass uns über Gold reden, das müssen wir unbedingt. Gold ist auf 4.000 und knapp 400 irgendwie gestiegen, dann kräftig korrigiert, aber inzwischen schon wieder, ja, in guter Fahrt auf das Allzeithoch. Ist denn Gold auf dem Level noch sowas wie Sicherheit, was ja viele Anleger damit verbinden?
Also ich glaube, die Preisentwicklung zeigt, dass zumindest diese Sichtweise weiterhin gegeben ist und vielleicht sogar so ein bisschen untermauert wurde. Es gab mal dringend notwendige, auch größere Rücksetzer, nachdem der Chart schon fast steil nur nach oben wie eine Fahnenstange läuft. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es natürlich mal eine Korrektur braucht. Aber wir haben nach wie vor die Situation, dass offensichtlich so eine Korrektur für Nachkäufe genutzt wird. Und das zeigt mir schon, dass Anleger und Anlegerinnen, institutionelle Anleger bis hin zu Notenbanken, wenn wir über Gold sprechen, müssen wir auch über Notenbanken sprechen, weiterhin versuchen, eine Kapitalanlage oder Devisenreserven breiter aufzustellen. Bei vielen ist es so, dass ein ganz großes Dollarschwergewicht traditionell seit Jahren und Jahrzehnten vorherrschte, das aber weniger wegen der Unternehmen in den USA, mehr wegen der Politik in den USA und wegen Sorgen vielleicht um den Dollar, der sich weiter abschwächen könnte. Man versucht, so eine große Dollarabhängigkeit zu reduzieren. Und das heißt, ein Depot breiter aufstellen, da kommen dann, oder ich sag mal, da ziehen Anleger einfach alle Register, die es gibt, und da gehören eben Edelmetalle mit dazu. In meinen Augen ist es so, und so handhaben wir das auch bei uns in der Vermögensverwaltung, dass wir auch auf diesen Kursniveaus Gold und Edelmetalle als strategische Beimischung betrachten, als potenziellen sicheren Hafen und insofern auch auf diesen Niveaus mit in die Depots reinnehmen.
Mit welchem Anteil?
Rund 5%. Das ist immer so die klassische Größenordnung. Das differenziert dann je nachdem, sag ich mal, wie wohl oder skeptisch Kunden oder Kundinnen sich gegenüber diesem Thema zeigen. Es machen durchaus auch nicht alle, aber immer mehr. Die Nachfrage steigt.
Dann müssen wir auf Kryptoanlagen noch kommen. Mhm. Bitcoin hat sich da so ein bisschen entfernt. Also zumindest verharrt Bitcoin in einer Range. Man kann nicht so richtig erkennen, wie es nach oben geht. Was würdest du erwarten? Was ist der Grund dafür? Und gibt es vielleicht Alternativen?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass, das ist zumindest unsere Empfehlung, man sich mit dem Thema Krypto auch auseinandersetzen sollte. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder von uns Krypto ins Portfolio nimmt. Das ist eine Frage auch des Wohlfühlens mit diesem Thema. Aber in meinen Augen wird sich Krypto weiter etablieren. Ich glaube daran, dass es eine Standardanlageklasse wird, wie Gold heute. Ne? Also kann man reinnehmen, muss man aber nicht. Und der Hintergrund der steigenden Nachfrage, gerade beim Bitcoin, um mit dem Thema mal anzufangen, ist in meinen Augen, dass ähnlich wie bei Gold immer mehr Menschen weltweit den Bitcoin als Wertspeicher betrachten, als Store of Value. Und das mag man selber nachvollziehen können oder nicht, das sei dahingestellt, aber man muss akzeptieren, dass das immer mehr Menschen tun. Und das hat vor allen Dingen den Hintergrund, den wir eben schon angesprochen haben, nämlich sehr stark steigende Staatsschulden, diese immer engere Verzahnung mit der Geldpolitik, die Perspektive, dass Inflationsraten im Mittel der nächsten Jahre wahrscheinlich höher ausfallen werden als in den 10, 15 Jahren vor Corona. Das heißt für die Eurozone nicht 1-1,5%. Wie in den 2010er Jahren, sondern vielleicht eher 2-2,5-3,5%. Und in diesem Umfeld, und das ist der relevante Vergleichsmaßstab, entscheiden sich dann eben viele Leute für Bitcoin, weil sie sagen, da weiß ich, da gibt es keine Zentralinstanz, die vielleicht unter politischen Druck geraten könnte und die Notenpresse anschmeißt, sondern wir haben begrenztes Angebot, 21 Millionen Stück. Wahrscheinlich deutlich weniger, weil diverse schon verloren gegangen sind in den letzten Jahren bei einer steigenden Nachfrage. Und damit betrachten Bitcoin viele eher als Wertspeicher als eben klassische Währung. Das ist der relevante Vergleichsmaßstab.
Anleihen hattest du schon gesagt, Vorsicht, ja, Vorsicht vor Staatsanleihen. Das muss aber nicht heißen Vorsicht vor Unternehmensanleihen. Und vielleicht muss es das auch nicht heißen Vorsicht vor Emerging Markets Anleihen. Gibt es da Möglichkeiten? Also ich meine, gerade bei den Mischportfolios werden Anleihen ja nach wie vor eine Rolle spielen.
Ja, das werden sie natürlich. Und der Vorteil auf der Anleiheseite ist ja, dass es wieder einen Zins zu verdienen gibt. Also das ist ja eine viel bessere Situation, als wir sie vor 2-3 Jahren hatten, als wir weit verbreitet Null- und Negativzinsen hatten. Die Frage ist immer, welche Zielsetzung hat man als Anleger? Wenn es darum geht, diesen nominalen Ertrag zu generieren, dann ist man auf der Anleiheseite fein. Wenn es darum geht, einen Realkapitalerhalt zu bekommen, also nach Inflation einen Plus, dann wird es auf der Anleiheseite schwierig. Und zumindest eben in diesen Segmenten Staatsanleihen, auch Pfandbriefe. Trotzdem werden Anleihen natürlich einen nennenswerten Anteil der Kapitalanlage bleiben, gerade bei risikosensitiven Anlegern. Und da macht es durchaus Sinn, vielleicht Staatsanleihen ein bisschen unter zu repräsentieren und dann auf andere Segmente zu schauen. Unternehmensanleihen ist ein Aspekt. Ich glaube, man kann heute sagen, finanziell ist manches Unternehmen besser aufgestellt als so mancher Staat. Also da kann man sich vielleicht unter dem Gesichtspunkt auch besser fühlen und man verdient noch einen kleinen Rendite-Pickup. Und eben auch Schwellenländeranleihen sind in meinen Augen ein Punkt, den man mit im Blick behalten muss. Obwohl wir insgesamt sagen müssen, dass auch Risikoprämien, egal eigentlich welches Segment auf der Anleiheseite, auch schon sehr, sehr niedrig sind. Trotzdem ist das in meinen Augen, ja, sind das beides Kategorien, die man mit im Blick behalten kann.
Im Bereich der Schwellenländer müsste man vielleicht auf der Aktienseite auch gucken. Lange wurden ja Schwellenländeraktien so ein bisschen links liegen gelassen, weil man wahrscheinlich genug in den Industrieländern gefunden hat. Aber irgendwann wird es vielleicht zu teuer und dann guckt man wieder und es gerät wieder in den Blick. Ich möchte jetzt nicht von China reden. Die haben ja in diesem Jahr deutlich zugelegt und es hatte sicherlich irgendwie auch mit einem Kurswechsel der Politik zu tun. Aber in vielen anderen Ländern siehst du Chancen?
Ja, man kann, oder ich drücke es mal anders aus. Wenn man ein breit gestreutes globales Aktienportfolio aufstellt, dann ist es eigentlich zu kurz gegriffen, heute nur auf Europa und auf Amerika zu schauen. Und das resultiert alleine schon auf den Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Schwellenländer. Das sind eben heute nicht mehr kleine Randnotizen in Anführungsstrichen, wenn wir es weltwirtschaftlich betrachten. Die Gruppe der Schwellenländer ist insgesamt auch wirtschaftlich in Teilen bedeutender als die Gruppe der Industrieländer. Also das sind große, wirklich gewichtige, selbstbewusste Schwellenländer, die vor allen Dingen global wirtschaftlich betrachtet auch die Zugpferde des Wachstums sind. Die Industriestaaten, die wachsen in diesem Jahr so 1-2, 2,5%. Die Schwellenländer und vor allen Dingen die Region Südostasien, exklusive China, wächst mit einer Rate von 5-7%. Also das ist eine ganz andere Dynamik. Wir haben junge Bevölkerungen, die sind risikoaffin, die sind technologieaffin, die wollen ihren Wohlstand erhöhen. Also da haben wir eine ganz andere Dynamik. Und alleine das spricht schon dafür, diese Segmente mit reinzunehmen. Wenn wir dann parallel sehen, dass in den USA die Zinsen sinken, dass der Dollar tendenziell ein bisschen schwächer wird, dass die Wirtschaft global zumindest nicht deutlich schwächer wird, sondern sich tendenziell vielleicht erholt, dann ist das eine gesunde Basis für diese Regionen.
Würdest du diese Region dann eben tatsächlich auch als Anlageempfehlung ausgeben, sich da umzusehen?
Ich glaube, also
sind nicht alle gleich, wir können nicht alle über einen Kamm scheren.
Das stimmt, aber das war mein Erklärungsansatz. Ich glaube, global gestreutes Aktienportfolio gehört heute ein gewisser Schwellenländeranteil rein.
Wo siehst du die besten Chancen für 2026?
Im Segment der Schwellenländer?
Im Segment der Schwellenländer, genau.
Südostasien inklusive Indien, da haben wir die hohe Wachstumsdynamik. Wenn man so ein bisschen...
Indien ist ja ein bisschen verhalten gelaufen jetzt in diesem Jahr.
Richtig, genau. Also aus rein volkswirtschaftlicher Perspektive ist davor aber sehr, sehr gut gelaufen. Das hat sich vielleicht ein Stück weit relativiert. Aber wenn wir die Wachstumsraten anschauen, wenn wir sehen, dass nach wie vor Lieferketten diversifiziert werden, man eine zu hohe Abhängigkeit von China vielleicht reduzieren möchte, dann rückt so ein Staat wie Indien oder eben auch andere Staaten in der Region Südostasien mit in den Fokus. Wir haben in Südamerika auch Entwicklungen, die teils sehr, sehr gesund sind, wo es sich lohnt zu investieren. Wenn man noch so ein bisschen weiter vorausschaut, dann ist perspektivisch möglicherweise auch die Region Afrika interessant. Da gibt es jetzt zugegebenermaßen noch nicht so tiefe, so weit entwickelte Kapitalmärkte oder nur sehr ausgewählt. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch der afrikanische Kontinent in ein anderes Licht rückt, weil wir hier, wenn wir global mal die Weltbevölkerung anschauen und das Wachstum der Weltbevölkerung, wird das in den nächsten Jahren vor allen Dingen aus Afrika kommen. Und in Afrika sehen wir jetzt ja schon in Teilen, dass technologische Evolutionsschritte übersprungen werden. Also die Menschen haben da zwar vielleicht kein Konto bei einer Bank, aber sind in der Lage, über Mobiltelefon ein Payment zu leisten. Das nur als Beispiel.
Letzte Frage für 2026, also für den Jahreswechsel. Guckst du jetzt optimistisch in das nächste Jahr oder so ein bisschen verhalten und mal abwarten?
Ich glaube, abwarten ist generell nicht so ein guter Rat im Moment. Man wäre vielleicht geneigt dazu, weil wir diverse Unsicherheitsfaktoren haben, die einen schon fast überrollen. Aber wir sehen eben auch, dass gerade diese Chancen, die wir zurzeit erleben, also diese Transformationen, diese Innovationsdynamik über KI, die stark steigenden Staatsausgaben, dass die auch enorme Chancen bergen. Also einige Unternehmen oder viele Unternehmen werden Aufträge bekommen. Die Anleger stellen ihre Depots breiter auf. Damit ist Abwarten, vielleicht sogar bis es ruhiger wird, keine gute Maßgabe, glaube ich.
Okay, also nicht die Zukunftsthemen verpassen und im Zweifel dann nicht die Zukunft verpassen.
Absolut, und insofern ja, ich bleibe da optimistisch, wir bleiben breit investiert. Wenngleich man sagen muss, die Performance, die wir an den Aktienmärkten oder auch bei Gold und anderen in diesem Jahr gesehen haben, war natürlich außerordentlich positiv. Das ist nichts, was wir 1:1 so im nächsten Jahr auch wieder erwarten können.
Das größte Risiko, so viel habe ich in all den vielen Jahren, in denen ich über Finanzmärkte berichte, verstanden, das größte Risiko besteht darin, nicht investiert zu sein. Das zu vermitteln war mein Anliegen mit dem Podcast Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und eure Unterstützung. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich wünsche euch allen schöne und erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2026. Ich hoffe, wir sehen uns bei Next Level.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.